Herzlich willkommen beim ADO-Podcast. Ich bin Luisa, ich bin Medizinstudentin in Hamburg.
Mein Name ist Carmen Röper, ich bin Assistenzärztin am UKE in der Dermatologie und klinischen Scientist.
In jeder Folge treffen wir eine Persönlichkeit, die die Dermato-Onkologie wissenschaftlich, klinisch und menschlich mitgestaltet. Und besonders Einsteigerinnen in der Derma-Onko finden hier spannende Einblicke, Hintergründe und auch Inspiration für den eigenen Weg. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Heute freuen wir uns, Professor Dr. Friedegund Meyer bei uns zu haben. Sie leitet seit 2014 das Hauttumorzentrum am Universitätsklinikum Dresden und zählt zu den Top-Expertinnen in der Dermato-Onkologie. Sie ist aktives Mitglied der ADO, wo sie sich intensiv in der Weiterentwicklung onkologischer Behandlungsstandards engagiert. Ihre besonderen klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der medikamentösen Tumortherapie sowie in der Behandlung von Hirnmetastasen, einem der anspruchsvollsten Gebiete der modernen Onkologie. Als erfahrene Dermato-Onkologin verfügt sie über ein tiefes klinisches Wissen im Umgang mit der immunvermittelten Nebenwirkung. Genau das ist auch unser Thema heute.
Liebe Frau Professor Friedegund Meyer, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben und dass wir Ihnen Fragen zu Nebenwirkungen bei Immuntherapien stellen dürfen.
Ja, ich würde direkt einmal mit der ersten Frage starten. Und zwar vielleicht einmal zum Einstieg in dieses Thema. Wie unterscheiden sich denn die Nebenwirkungsprofile grundsätzlich zwischen Immuntherapien und zielgerichteten Therapien?
Ja, sie unterscheiden sich wirklich. Das liegt schon an dem Wirkmechanismus. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir RAF-MEK-Inhibitoren den RAF-MEK-ERK-Signalübertragungsweg hemmen. Wir RAF-MEK-Inhibitoren können auch immunologische Effekte haben, aber vor allem hemmen sie eben diesen Signalweg und Immun-Checkpoint-Inhibitoren reaktivieren ja erschöpfte T-Zellen. Was die beiden unterscheidet, ist zum Beispiel auch der Zeitpunkt des Eintritts der Nebenwirkungen. Die meisten Patienten, die jetzt RAF-MEK-Inhibitoren bekommen, haben in den ersten Wochen, also nach Start der Therapie, Nebenwirkungen. Und im Verlauf verlieren die meisten Patienten diese Nebenwirkungen, also gerade die Patienten, die das langfristig bekommen, diese Therapie, haben kaum Beschwerden. Bei den Immun-Checkpoint-Inhibitoren ist es so, das kann auch sehr schnell auftreten. Am Anfang vor allem bei Nivolumab und Ipilimumab können sehr schnell auch schwere Nebenwirkungen auftreten. Aber da ist es so, dass im Verlauf immer wieder Nebenwirkungen auftreten können. Und bestimmt haben Sie schon gehört, dass leider auch eine Langzeittoxizität beobachtet wurde. Jetzt in den letzten Jahren wurde das besonders sichtbar. Vielleicht kurz zum Management schon einmal. Bei den RAF-MEK-Inhibitoren pausiert man die Therapie und dann werden meistens die Nebenwirkungen sind dann auch rückläufig oder man reduziert einfach die Dosis. Und bei den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, da ist die Therapie der ersten Wahl, das haben Sie bestimmt auch schon gehört, wir werden wahrscheinlich am Verlauf auch immer wieder darauf zu sprechen kommen, das ist ein Corticosteroid, also ein anderes Management als bei den RAF-MEK-Inhibitoren. Was jetzt die Profile betrifft, da ist es so, bei den RAF-MEK-Inhibitoren ist das unterschiedlich tatsächlich. Wir haben ja drei Kombinationen, Vemurafenib plus Copimetinib, Dabrafenib plus Trametinib und auch Encorafenib plus Binimetinib. Und die unterscheiden sich auch etwas voneinander. Also die Profile sind etwas unterschiedlich, was ganz gut ist für uns, weil wenn jemand eine Kombination nicht so gut verträgt, können wir eine andere Kombination dem Patienten anbieten. Nehmen wir zum Beispiel die Lichtempfindlichkeit unter Vemurafenib plus Copimetinib, dann können wir zum Beispiel umsetzen auf eine andere Kombination oder die Pyrexie, das Fieber unter Dabrafenib plus Trametinib, was nicht so häufig auftritt bei den anderen Kombinationen. Jetzt gleich nochmal kurz, wie gesagt, zu den Profilen. Die RAF-MEK-Inhibitoren können Augenprobleme verursachen, also gerade solche serösen Retinopathien. Das heißt, da sammelt sich Flüssigkeit unter der Retina an. Ist Gott sei Dank meistens reversibel. Dann Herz, das ist vor allem Rhythmusstörung, also eine Verlängerung der QT-Zeit. Dann Leber, also dass die Transaminasen ansteigen. Dann Hautausschläge, die können echt heftig sein am Anfang. Das sieht sehr beeindruckend aus. Pyrexie hatte ich schon erwähnt. Das Fieber kann auch ganz schön hoch sein, bis zu 40 Grad. Dann gastrointestinale Nebenwirkungen, vor allem jetzt auch Durchfall unter die MEK-Inhibitoren und Gelenkschmerzen. Bei den immunvermittelten Nebenwirkungen durch die Checkpoint-Inhibitoren ist es so, dass praktisch jedes Organ betroffen sein kann. Also deswegen haben wir sehr, sehr unterschiedliche Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen können sehr schwer verlaufen, müssen natürlich nicht, können sehr schwer verlaufen, gerade unter der Kombination jetzt Nivolumab plus Ipilimumab, sind es ja 60% der Patienten, die schwere Nebenwirkungen erleiden. Sie können leider auch irreversibel sein, also man nimmt sie dann mit ins weitere Leben. Wir haben auch schon von Langzeittoxizität gesprochen. Und sie können Gott sei Dank in sehr seltenen Fällen leider auch tödlich verlaufen. Das ist immer noch so. Es gibt immer noch Patienten, die tatsächlich an einer Nebenwirkung oder Nebenwirkungen unter Immuncheckpoint-Inhibitoren versterben. Und deswegen legen wir alle größten Wert darauf, dass der Patient super gut informiert ist, was die Nebenwirkungen betrifft und Familienangehörigen und alle Mitbehandler, dass die super gut informiert sind, sodass die Nebenwirkungen auch wirklich wahrgenommen werden.
Welche Gruppe von Nebenwirkungen ist denn besonders irreversibel? Gibt es da bestimmte Erkrankungen, die dafür sehr anfällig sind?
Wir wussten schon ziemlich schnell, wenn Hormondrüsen betroffen sind, dass diese Nebenwirkungen nicht irreversibel sind, ne? Also Schilddrüse zum Beispiel, wenn die Schilddrüse sich entzündet, leider funktioniert sie dann nicht mehr. Das heißt, man muss dann eine Hormonsubstitution einleiten oder jetzt zum Beispiel Inselzellen. Das kommt Gott sei Dank sehr viel seltener vor, dass der Patient einen immunvermittelten Diabetes entwickelt. Hypophyse ist häufiger. Da muss dann eine Hydrokortison-Substitution, oft auch eine Schilddrüsenhormonsubstitution durchgeführt werden und bei einer Adrenalitis genauso. Das sind leider irreversible Nebenwirkungen. Ist auch nicht so, dass das so banal ist, darauf haben uns die Patienten auch hingewiesen. Zum Beispiel bei einer Hypophysitis muss die Hydrokortisondosis angepasst werden an verschiedene Settings. Bei Infekten braucht man mehr, bei einer OP braucht man mehr, wenn man einen Marathon laufen möchte, braucht man mehr. Und das ist auch ein bisschen unterschiedlich, so interindividuell. Also der Patient muss praktisch zusammen mit seinem Arzt herausfinden, welche Dosis er benötigt. Genau so, aber jetzt ist leider aufgefallen, dass außer den Nebenwirkungen, was jetzt die endokrinen Organe betrifft, auch andere Nebenwirkungen irreversibel sein können. Und das sind zum Beispiel, ist ein trockener Mund, das hört sich jetzt auch banal an, aber ein trockener Mund ist nicht nur unangenehm, sondern ist auch für die Zähne nicht gut. Darauf haben unsere Zahnärzte darauf hingewiesen. Speichel hat eine Funktion für den Zahnerhalt. Und dann die Arthritis, die nehmen auch viele Patienten mit ins weitere Leben. Das kann auch sehr beeinträchtigend sein. Und neurologische Nebenwirkungen. Da bekommen wir zunehmend Informationen, dass die definitiv eine Rolle spielen. Auch so neurokognitive Defizite. Und noch viele andere mehr, aber das sind jetzt die Nebenwirkungen, die am häufigsten jetzt als irreversible Nebenwirkungen aufgefallen sind. Und auch hier versuchen wir zu etablieren, dass zum Beispiel eine Enzephalitis auftritt als akute Nebenwirkung, dass diese Patienten frühzeitig behandelt werden mit Corticosteroid in der Hoffnung, dass sie dann keine bleibenden Schäden mit ins weitere Leben nehmen. Es sind etwa 30 bis 40% der Patienten, die tatsächlich irreversible Nebenwirkungen und Langzeittoxizität entwickeln.
Sehr interessant. Vorher wussten wir ja, dass es vor allen Dingen die endokrinologischen Nebenwirkungen sind, aber sehr spannend, dass da auch viele andere mit reinfallen.
Nur einmal für vielleicht die Jüngeren unter uns, das waren jetzt alles Nebenwirkungen, die bei Immuntherapien auftreten, von denen Sie gerade gesprochen haben.
Ja, Entschuldigung, ja, genau, habe ich gar nicht gesagt. MEK-Inhibitoren haben tatsächlich selten irreversible Nebenwirkungen. Das gibt es schon, aber also deutlich seltener, deutlich, deutlich seltener als Immuncheckpoint-Inhibitoren.
Wenn wir jetzt von den Immuntherapien ausgehen, was sind denn da besonders häufige Nebenwirkungen? Vielleicht noch mal ganz kurz, was sind so die, sagen wir mal, Top 3, falls es die gibt?
Colitis ist sehr häufig, dann Pneumonitis, Hepatitis, Hypophysitis, Thyreoiditis. Und was wird als selten beschrieben, aber was wir gar nicht so selten sehen, sind neurologische Nebenwirkungen. Und ich glaube auch, dass die manchmal nicht erkannt werden. Ne, wie eine immunvermittelte Enzephalitis ist auch schwer zu diagnostizieren, muss man sagen. Myositis haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist Gott sei Dank keine sehr häufige. Und Myokarditis. Wobei hier wieder schwierig zu differenzieren ist, sind es nur erhöhte Laborwerte? Oder ist es wirklich eine klinisch signifikante Myokarditis?
Sie haben gerade sehr seltene Nebenwirkungen erwähnt. Wie kann man denn diese erkennen?
Ja, sag mal so, würde jetzt mal ganz vereinfacht sagen, bei jedem Patienten, der eine Immuncheckpoint-Inhibitortherapie erhält und der Beschwerden entwickelt und oder auffällige Laborwerte, muss man an eine immunvermittelte Nebenwirkung denken. Weil es ist fatal, wenn man eine sehr, sehr langwierige Diagnostik macht und noch kein Kortikosteroid gibt und dann eben zu spät die immunvermittelte Nebenwirkung behandelt. Also sehr, sehr seltene sind zum Beispiel, wir hatten einen Patienten mit einer Polyserositis, der hatte Pleuraergüsse und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Man denkt dann nicht daran. Aber wie gesagt, Patienten, die einen Immuncheckpoint-Inhibitor bekommen, sollte man immer an eine Nebenwirkung denken. Das, was wir haben, ist die Symptomatik und sind vor allem die Laborparameter und die radiologische Diagnostik.
Gibt es denn eine Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen ärztlicher Sicht und Patientensicht? Ist das so, dass da die gleichen Nebenwirkungen als besonders schwer wahrgenommen werden auch? Oder Sie hatten jetzt gerade schon den trockenen Mund angesprochen, der wäre vielleicht aus ärztlicher Sicht eher erstmal als nicht so schwerwiegend eingeschätzt wird.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Also es ist nicht immer eine Diskrepanz, aber ja, es gibt definitiv Diskrepanz und ist auch sehr gut nachvollziehbar. Der Patient natürlich leidet besonders dann und empfindet die Nebenwirkung als belastend und limitierend, wenn er Symptome hat, ne? Eine Colitis mit Virendurchfällen, wo man auch nicht mehr auf die Toilette kommt. Das ist furchtbar, ne? Man ist irgendwie unterwegs oder auch im Krankenhaus und schafft es nicht mehr zur Toilette. Das ist definitiv sehr einschränkend und auch demütigend und so weiter. Auch neurologische Nebenwirkungen, wenn der Patient merkt, das Gedächtnis ist, er kann sich nicht mehr darauf verlassen oder er ist nicht mehr in der Lage, etwas zu organisieren, zum Beispiel einen Einkaufszettel zu schreiben, dann dorthin zu fahren, dann organisiert einzukaufen und so weiter. Oder Konzentrationsstörung, er kann sich einfach nicht mehr konzentrieren, empfindet der Patient als sehr belastend. Oder zum Beispiel eine Hypophysitis, die wir vorhin schon kurz erwähnt hatten, da werden viele Patienten so adynamisch, ne? Die können kaum aufstehen. Das ist natürlich super belastend. Jetzt für uns Ärzte ist belastend, zum Beispiel eine schwere Hepatitis. Wir sehen im Labor, oh, Transaminasen 10- bis 20-fach erhöht. Patient geht es aber gut, sagt, ich spüre da nichts, davon muss ich jetzt wirklich bei Ihnen auf Station liegen. Wir wissen aber, wenn wir die jetzt nicht behandeln, wenn die Transaminasen nicht rückläufig sind, dann verlieren wir vielleicht diesen Patienten. Ne? Also das, wie gesagt, das hat was mit der Symptomatik zu tun, der Belastung des Patienten, ob er es als schwer empfindet. Und wir natürlich wollen auf keinen Fall, dass der Patient an unserer Therapie verstirbt. Also wenn eine lebensgefährliche Wirkung auftritt, dann bekommen wir unter Umständen Panik. Myokardit ist auch, das merkt der Patient nicht immer, aber das Troponin ist irre hoch, ne? Und wir wissen, dass jetzt kann es echt gefährlich werden. Oder seltene Nebenwirkungen sind auch für uns eine Belastung, weil es sehr schwierig ist, dann eine finale, ne, Diagnose zu stellen und weil es auch in der Literatur möglicherweise so gut wie nichts gibt, wie man jetzt mit dieser Nebenwirkung umgehen soll.
Ja, sehr spannend. Wie kann man denn die Nebenwirkungen vorhersagen mit zum Beispiel Blutwerten oder machen wir dann bestimmte klinische Untersuchungen? Wie bemerken wir diese?
Also die Laborkontrollen sind sehr wichtig. Sehr viele Nebenwirkungen können wir früh erkennen anhand der Laborwerte, ne? Zum Beispiel bei Hepatitis, die Transaminasen oder bei Hypophysitis, der Cortisolspiegel, wenn wir sehen, der sinkt und sinkt und sinkt. Die Laborwerte sind relativ verlässlich. Ne? Man muss natürlich auch differenzieren können. Die Transaminasen können auch mal hochgehen, weil jetzt jemand Lebermetastasen entwickelt. Und aber ansonsten, was wir auch machen, was sicherlich alle anderen Zentren auch so machen, dass wir eine Nebenwirkungsabfrage durchführen, spätestens bevor der Patient wiederkommt für die nächste Infusion und anhand der Symptome dann gewarnt werden, dass vielleicht jetzt hier eine Nebenwirkung sich entwickelt.
Was fragen Sie
Also
da so ab?
im Prinzip alle Organsysteme zum Beispiel von oben angefangen haben sie, was weiß ich, Sehstörungen und so weiter, aber erstmal die häufigsten auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle und so weiter.
Gibt es denn noch andere mögliche Prädiktoren, jetzt zum Beispiel Stichwort Autoantikörper, wo man Aussagen über immunvermittelte Nebenwirkungen schon früh machen
Ja, das
kann?
ist eine sehr gute Frage. Da gibt es ja auch Forschungsprojekte dazu. Bisher gab es da noch nicht so viel. Und wir machen eigentlich immer eine Autoantikörperdiagnostik, zum Beispiel bei der immunvermittelten Hepatitis oder auch bei der Enzephalitis. Und also jetzt bei uns jedenfalls kam noch nie was raus.
Okay.
Auch sehr, sehr teuer. Na, wir machen es trotzdem weiterhin. Es gibt scheinbar, da war auch die Jessica Hassel sehr aktiv, es gibt ein paar wenige Autoantikörper, die gesehen werden konnten, aber das ist auch nicht Standard. Also ich bin bisher oder wir sind bisher sehr frustriert, was eine Autoantikörperdiagnostik betrifft, um jetzt zum Beispiel eine immunvermittelte Nebenwirkung frühzeitig zu erkennen. Oder selbst wenn die Nebenwirkung schon manifest ist.
Wenn man jetzt beispielsweise früh bemerkt, okay, die Laborwerte sprechen dafür, dass der Patient oder die Patientin jetzt künftig eine Nebenwirkung entwickeln könnte, gibt es da eine Konsequenz, die sich direkt daraus ergibt? Also sagen wir, man kann präventiv schon schnell ein Medikament geben oder ist es einfach nur die Reduktion der Immuntherapie?
Also bei dringendem Verdacht auf eine immunvermittelte Nebenwirkung pausieren wir die Therapie, heißt aber nicht, dass wir sie für immer abbrechen. Abbrüche für immer sind eher selten, Pausierungen eher häufiger, also deutlich häufiger. Und solange wir eine immunvermittelte Nebenwirkung nicht sicher ausschließen können, geben wir immer ein Kortikosteroid, schon sehr, sehr früh. Die Kollegen in Frankreich haben sehr früh begonnen, auch Awareness dafür zu schaffen in ihrem Land für immunvermittelte Nebenwirkungen. Und die nannten das den Corticosteroid-Reflex. Also wenn ein Patient, ein onkologischer Patient, der unter einer Immuncheckpoint-Inhibitortherapie steht, sich in der Notaufnahme vorstellt, muss man vor allem an drei Dinge denken. Hat er eine Nebenwirkung? Nummer eins. Nummer zwei hatte einen Tumorprogress und Nummer drei hatte einen Infekt. Selbst wenn er einen Infekt hat, aber man kann eine immunvermittelte Nebenwirkung nicht ausschließen, wurde gesagt, Corticosteroid first.
Okay, spannend.
Oder beides, ne, dann Corticosteroid und Antibiotikum, was wir jetzt in der letzten Zeit natürlich nicht mehr so gerne machen, weil wir alle gelernt haben, dass Antibiotika dann das Mikrobiom negativ beeinflussen, möglicherweise dann auch die Wirksamkeit der Immuncheckpoint-Inhibitortherapie.
Und haben Sie da einen Unterschied gesehen, ob häufiger junge oder alte Menschen Nebenwirkungen entwickeln?
Auch eine super Frage. Jeder von uns dachte ja auch, oh Gott, Nivolumab plus Ipilimumab beim älteren Menschen, das kann nicht gut gehen. Es ist tatsächlich so, dass die älteren Patienten nicht häufiger Nebenwirkungen bekommen und auch nicht ein anderes Nebenwirkungsprofil entwickeln als jetzt jüngere Menschen. Der einzige Unterschied ist, den wir bisher feststellen konnten, auch in der Literatur beschrieben wird, ist, dass ein älterer Mensch früher eine Therapie abbricht mit Immuncheckpoint-Inhibitoren aufgrund von Nebenwirkungen. Also ein jüngerer Mensch hält das eher aus, ein älterer Mensch gibt früher auf, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch total nachvollziehbar.
Ich habe gehört, dass Nebenwirkungen stärker sein können bei jungen Menschen, weil die tendenziell ein stärkeres Immunsystem haben. Würden Sie das so bestätigen oder wie ist das?
Also angeblich laut Literatur konnte das bisher nicht evidenzbasiert so beschrieben werden. Also es scheint jetzt, soweit wir es eben wissen, wirklich keine Unterschiede zu geben. Nur wie gesagt, die Belastbarkeit ist unterschiedlich. Ein jüngerer Mensch hält definitiv, das ist wirklich ein großer Unterschied, hält definitiv mehr aus als ein älterer Mensch. Ich weiß, ich kenne bestimmt die Therapie mit Cemiplimab, ne? Da wurde es noch mehr sichtbar als bei den anderen Immuncheckpoint-Inhibitoren, beim metastasierten Plattenepithelkarzinom zum Beispiel. Die meisten sind ältere Menschen, wirklich 70, 80, 90 und so weiter. Und die vertragen das relativ gut. Und auch die Wirksamkeit ist nicht schlechter bei älteren Menschen von Checkpoint-Inhibitoren, verglichen mit jüngeren Menschen. Und da wurde einem so bewusst und da wurde es sichtbar, dass man durchaus älteren Menschen Checkpoint-Inhibitoren geben kann.
Vielleicht könnten wir noch kurz Therapien anreißen, die über die Kortikosteroidtherapie hinausgehen.
Ein interessantes Thema auf alle Fälle. Also wie gesagt, nach wie vor gilt Corticosteroid als erste Wahl. Mal sehen, ob sich das im Verlauf ändert. Wir würden uns natürlich so eine nebenwirkungsspezifische Therapie wünschen. Aber nach wie vor ist Corticosteroid, wie gesagt, das Therapeutikum der ersten Wahl. Und das Medikament, was am häufigsten in der Zweitlinie eingesetzt wird, ist Infliximab. Das ist auch in allen Leitlinien von Ausnahmen jetzt abgesehen. Und dann gibt es weitere, und da gibt es jetzt auch immer mehr. Das ist Mykophenolat, wird vor allem für die Hepatitis zum Beispiel empfohlen, weil Infliximab auch hepatotoxisch wirken kann. Wir sind da nicht so glücklich mit Mykophenolat bei Hepatitis, weil es dauert einfach, bis Mykophenolat wirkt. Und wenn die Transaminasen schon 20-fach oder noch höher sind, kriegen wir einfach kalte Füße. Und es gibt jetzt auch eine kleine Publikation, was heißt klein, das ist eine retrospektive Analyse, die ging von Frankfurt aus. Da wurde einfach mal eingesammelt die Daten von Patienten, die bei einer Hepatitis Infliximab bekommen haben. Und da gab es jetzt keinen einzigen, der eine Hepatotoxizität entwickelt hat. Und die große Mehrheit der Patienten hat dann auch sehr schnell angesprochen. Das waren alles steroidrefraktäre Patienten oder die Hepatitis war steroidrefraktär. Insofern, ja. Wir geben es praktisch immer statt Mykophenolat. Dann, was jetzt wahrscheinlich auch bald zunehmen wird, ist Tocilizumab, ein Interleukin-6-Inhibitor. Ist aber leider nicht immer einfach, was die Kostenerstattung betrifft. Sie wissen, bei für Cytokine-Release-Syndrom oder Cytokine-Freisetzungssyndrom ist das zugelassen, aber nicht für das Management jetzt von immunvermittelten Nebenwirkungen. Ist aber sehr, sehr effektiv und es gibt ein Paper von der britischen Association of Pharmacology, die für die Behandler das zusammengestellt haben, wie man Infliximab einsetzen soll bei immunvermittelten Nebenwirkungen und so weiter. Also hat sich schon bewährt. Dann, was wir jetzt auch schon eingesetzt haben, ist Tacrolimus bei einer steroidrefraktären Colitis. Was häufiger auch eingesetzt wird, ist Rituximab, zum Beispiel bei einer Enzephalitis. Was ab und zu eingesetzt wird, ist ein JAK-Inhibitor. Häufiger eingesetzt wird zum Beispiel bei Enzephalitis und Myokarditis, ist intravenös Immunglobulintherapie, IBIG abgekürzt, genau, Plasmapherese. Was jetzt geprüft wird, was Frau Professor Heinzerling aus Erlangen, jetzt ja München, untersucht hat, ist die extrakorporale Photopherese. Das finde ich sehr faszinierend, weil dieses Verfahren für steroidrefraktäre Nebenwirkungen deutlich weniger Toxizität hat als das, was wir anwenden, vor allem keine jetzt so generelle immunsuppressive Wirkung. Also die Wirksamkeit der Immuntherapie bleibt erhalten, laut den bisherigen Daten. Und die Patienten tolerieren die ECP sehr, sehr gut. Da läuft, wird jetzt eine Studie wahrscheinlich initiiert werden. Da wird es untersucht für Colitis und Hepatitis statt Infliximab geben wir nach dem Steroid oder mit dem Steroid zusammen eine ECP. Da bin ich ganz gespannt. Wir haben einmal eine Stuhltransplantation veranlasst, selbst durchführen konnten wir sie nicht, für einen Patienten, der eine steroidrefraktäre und infliximab-refraktäre Colitis hatte. Und das hat funktioniert. Das war wirklich sehr faszinierend. Der hat Gott sei Dank eine Komplettremission des Tumors erfahren. Und dann ist auch die Colitis losgeworden. Und dann gibt es noch ganz viele Medikamente jetzt für Entitäten, die dann so ähnlich aussehen wie unsere immunvermittelten Nebenwirkungen. Es gibt Abatacept, Alemtuzumab, Lymphozyten, Antitumorzytenglobulin und so weiter. Das nimmt zu, aber da gibt es wenig Erfahrung, ne? Das heißt, wenn man jetzt einen Patienten hat und man ist schon in der dritten Linie der immunsuppressiven Therapie, muss man die Literatur anschauen und gucken, was es gibt und prüfen, ob jetzt wirklich dieses Medikament für diesen Patienten geeignet ist.
Ja, da gibt es ja wirklich eine Vielzahl an Therapien, die möglich sind. Ich habe letztens auch gehört, einen Vortrag zur ECP und fand auch total spannend, wie nebenwirkungsarm zum Beispiel diese Therapie ist und ja auch wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Immuntherapie. Also ganz spannend, was da noch alles kommen wird. Eine Anschlussfrage noch: Haben Sie beobachtet, dass Patienten, die tendenziell stärkere Nebenwirkungen haben, also höhergradige Nebenwirkungen oder auch multiple Nebenwirkungen, dass man da ein Zusammenspiel sieht, dass die Therapie auch tendenziell besser anspricht?
Ja, also zumindest wird es immer wieder in den prospektiven Studien so wiedergegeben. Genau, Patienten mit schweren Nebenwirkungen brechen zumindest nicht schlechter an, sondern sogar vielleicht etwas besser als die Patienten, die keine schweren Nebenwirkungen erlitten haben. Es ist leider keine Garantie, dass wir haben Patienten, die schwere Nebenwirkungen erlitten haben und dann trotzdem im Verlauf einen Tumorprogress entwickeln. Aber wir haben definitiv auch Patienten, die nach ein oder zwei Infusionen Nivo plus Ipi wirklich schwerste Nebenwirkungen, auch mehrere zusammen haben und die wir auch durchbekommen haben durch diese schwere Phase. Und wir dann zum Beispiel eine PET-Untersuchung durchgeführt haben und wir konnten sehen, nach einer oder zwei Infusionen haben wir hier tatsächlich eine metabolische Komplettremission. Und wir beenden dann oder pausieren besser gesagt dann die Immuncheckpoint-Inhibitortherapie. Und unsere bisherigen Erfahrungen, wir werden es irgendwann mal auch auswerten, das ist jetzt nur Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, sie ist in den Tumorboards, scheinen diese Patienten kaum Rezidive zu entwickeln. Wir blicken hier nicht auf 4 oder 5 Jahre zurück, ne, sondern daraus würde ich jetzt schließen, ja, Patienten, die eine schwere Nebenwirkung erlitten haben, scheinen schon von einer oder zwei Infusionen zu profitieren.
Sehr spannend. Haben Sie die Erfahrung gemacht, also jetzt zum Thema psychische Belastung von PatientInnen durch Nebenwirkungen, dass das eine Auswirkung auf die Therapieadhärenz hat? Und kann man da auf ärztlicher Sicht gegensteuern? Gibt es da konkrete Dinge?
Ja, auf alle Fälle kann das so sein. Haben wir Gott sei Dank immer noch diese Patientin, nur als Beispiel, eine sehr junge Patientin, auch mit einem Kleinkind, die hatte wirklich sehr schwere, die hatte vor allem eine massive Colitis unter Nivo plus Ipi. Und wenn man schon das Wort Immuntherapie erwähnt, stellen sich ihr die Nackenhaare auf, sage ich jetzt mal. Und sie hat jetzt BRAF-MEK-Inhibitoren schon länger, hat super gut darauf angesprochen nach der Immuncheckpoint-Inhibitortherapie. Sie kennt bestimmt die DREAMseq-Studie, dass eben diese Sequenz sehr günstig ist. Aber es scheint jetzt eine Resistenz aufzukommen und wir müssen eigentlich jetzt so schnell wie möglich auf Checkpoint-Inhibitoren umsetzen und die Überzeugungsarbeit ist noch nicht abgeschlossen, ist sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt nicht die einzige Person. Ist ja auch logisch, ne? Wenn man was ganz Schweres durchgemacht hat, eigentlich fast traumatisiert ist, dann sind die Barrieren sehr, sehr hoch, sich nochmal in diese Situation zu begeben. So was kann man machen? Wenn jetzt jemand Nivolumab plus Ipilimumab bekommen hat, kann man sagen, okay, wir nehmen die Therapie wieder auf mit Nivolumab alleine. Nehmen wir mal die Hepatitis. Wir wissen, wenn wir reinduzieren mit Nivo plus Ipi nach einer schweren Hepatitis, ist die Gefahr relativ hoch, dass sie wiederkommt. Aber wenn wir auf Nivolumab übergehen, es gibt eine Studie, die das untersucht hat, dann ist es nur noch unter 10%. Ne? Also man kann anbieten, wir machen jetzt weiter mit Nivolumab alleine. Oder wie gesagt, nach einer schweren Nebenwirkung führen wir eine PET-Untersuchung durch. Das machen wir wirklich ganz oft. Und wenn eine metabolische Komplettremission zu sehen ist, wirklich nichts FDG-Avides mehr zu sehen, sagen wir, okay, das sieht jetzt gut aus, wir mal pausieren, wir machen alle 3 Monate eine radiologische Restaging-Diagnostik. Genau, und das ist bisher tatsächlich gut gelaufen. Sind wir jederzeit bereit, dann wieder was zu machen, aber dann vielleicht nur eine Monotherapie oder was ich ganz toll finde, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, dass man dann die Therapie gleich von Anfang an kombiniert mit einem Interleukin-6-Inhibitor. Das wurde schon für Infliximab untersucht, damals von Jeffrey Weber. Der hatte dann Infliximab plus Nivo plus Ipi gegeben und es hat sehr gut funktioniert. Also Wirksamkeit sehr hoch, was den Tumor betrifft und Nebenwirkungsrate deutlich geringer. Und jetzt gab es auf der letzten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die ASCO oder ESMO war, wurde eine Studie vorgestellt mit noch nicht so vielen Patienten mit Ipi, allerdings niedrig dosiert, 1 Milligramm pro Kilogramm, plus Nivolumab, plus Relatlimab, also eine Dreier-Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie, plus Sarilumab, das ist ein Interleukin-6-Inhibitor, so wie Tocilizumab. Und wie gesagt, wenige Patienten, aber die Wirksamkeit war echt hoch, die war richtig hoch, also ich glaube so 60%, wenn ich mich richtig erinnere. Und die schweren Nebenwirkungen waren so bei 12%, also sehr niedrig. Das ist jetzt alles noch off-label, aber es wird jetzt scheinbar eine randomisierte Studie durchgeführt, leider nicht in Deutschland. Und ich denke, da wird sich etwas tun und das wäre etwas für die Patienten, die traumatisiert sind von vorher, die man dann eine relativ sichere und hochwirksame Therapie anbieten kann.
Darf ich noch mal fragen fürs Verständnis? Haben die Patienten den Interleukin-6-Inhibitor bekommen, also nur die Patienten, die schon Nebenwirkungen hatten, oder hat man das auch präventiv gegeben, um weniger Nebenwirkungen hervorzurufen?
Genau, präventiv. Ja, also in dieser Studie, von der ich gerade gesprochen habe, tatsächlich präventiv.
Sie hatten eben schon mal einen Fall angerissen. Gibt es denn noch einen anderen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo sich das Nebenwirkungsmanagement besonders kompliziert gezeigt hat?
Gibt viele Fälle, ja. Aber ein Fall ist tatsächlich besonders, der war auch, der ist schon viele Jahre her. Das ist ein sehr lebensfreudiger, froher Mann, der immer noch lebt, Gott sei Dank, ich kann gleich mal sagen, ist gut ausgegangen. Und der stellte sich vor bei uns, also im Rahmen einer Erstvorstellung, schon mit multiplen extrazerebralen Metastasen und über 10 Hirnmetastasen. Und damals gab es eine Studie mit Nivolumab plus Ipilimumab, das war also noch nicht zugelassen. Und das hat er irgendwie gehört und hat gesagt, ich will das unbedingt haben und alle 4 Infusionen. Und dann fingen wir an und dann bekam er, ich glaube, es war ungefähr die 3. Infusion, mehrere Nebenwirkungen. Das war ein Exanthem und dann hat er noch eine Uveitis gehabt und eine Colitis, glaube ich. Und bekam dann Methylprednison, ging auch alles weg, war wunderbar. Und dann sagte er, na ja, jetzt habt ihr es doch gut überstanden, jetzt wir machen jetzt weiter mit dem Nivolumab plus Ipilimumab. Und er bekam dann wirklich insgesamt diese 4 Infusionen. Er hatte dann tatsächlich eine Komplettremission. Sowohl der extrazerebrale Metastasen, auch die Hirnmetastasen, war alles weg. Alles weg. Aber er bekam dann zu guter Letzt eine ganz schwere Hepatitis. Es waren irre hohe Transaminasen. Und er hatte dann wieder Methylprednison, hat sich nichts getan. Mycophenolat hat sich auch nichts getan. Die Transferen sind immer weiter, immer höher gegangen. Er sagt immer, na ja, ich bin jetzt zwar schon ein bisschen gelb, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Wirklich furchtbar Angst gehabt. Und dann bekam er noch Infliximab als drittes Immunsuppressivum. Und dann entwickelte er mehrere Infekte und unter anderem eine ganz schwere pulmonale Aspergillose. Und die rechte Lunge, die war praktisch, also funktionierte nicht mehr und er war dann viele, viele Wochen auf der Intensivstation. Die Kollegen haben uns gesagt, das wird nichts, das schaffen wir nicht oder das schafft er nicht. Und er hat dann doch unter der sehr intensiven antimykotischen Therapie und intensivmedizinischer Betreuung diese Nebenwirkung überstanden. Man sieht es auch ganz schön im Thorax-CT, man sieht schon noch so Art Residuen, aber und er ist dann seit 2017 tumorfrei geblieben. Genau, und konnte auch wieder Essen genießen. Also wie gesagt, er mochte gutes Essen, Rotwein. Ja, das, genau, ist mir also er hat ja praktisch uns gesagt, wie es weitergeht. Ne? Ich will alle 4 Infusionen.
Ja, da sieht man auch wieder, wie junge Menschen, Sie hatten ja gesagt, das war ein jüngerer Patient, richtig?
Er betrachtete sich als sehr jung, ja.
Okay, ja, wir sind nur so alt, wie wir uns fühlen, oder wie war das? Genau, dass die vielleicht noch mal ein bisschen resilienter sind. Genau, dann haben wir noch eine Frage an Sie, vielleicht auch so ein bisschen aus assistenzärztlicher Sicht. Haben Sie ein Mantra? Sie sind ja auch eine Inspiration für viele junge Assistenzärztinnen, die im Hauttumorzentrum neu sind, nachdem sie leben oder was Sie jungen Assistenzärztinnen empfehlen würden für diese Zeit im Hauttumorzentrum oder vielleicht auch allgemein als Dermatologin.
Was mich immer schon vor dem Medizinstudium, aber dann auch während und dann vor allem auch in der Onkologie beeindruckt und motiviert hat, das war außergewöhnliches, ja, wie soll ich sagen, auch kreatives, pragmatisch und wirksames Engagement von anderen Ärzten in ganz verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel ein Familienangehöriger von uns, der hat Pädiatrie gewählt. Und ist dann später, hat Arbeiten oder Tätigkeiten für die WHO durchgeführt und sein Schwerpunkt ist Kinder- und Intensivmedizin, also medizinische Versorgung in ressourcenarmen Regionen. Das macht er schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist finanziell gesehen, wirtschaftlich, glaube ich, jetzt nicht der beste Job, aber er ist sehr motiviert weiterhin einfach, ne, er sieht ja, es funktioniert nicht alles natürlich. Und ist deswegen dauerhaft motiviert und empfindet es als absolut sinnhaft, was er da macht. Oder es gibt einen Film über Jim Allison. Da ist er auch der, weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben. Das ist ein Wissenschaftler, der ist gar nicht Arzt, ein Wissenschaftler. Und der hat auch den Nobelpreis erhalten, zusammen mit einem japanischen Kollegen. Er hat nämlich CTLA-4 entdeckt und die Funktion und was man daraus machen könnte für die onkologische Therapie. Er spielt mit in diesem Film als Hauptdarsteller, also sich selbst sozusagen. Und er beschreibt in diesem Film, also erstmal diese wissenschaftliche Tätigkeit und dann, das blieb erstmal völlig unbeachtet, seine Entdeckung oder seine Hypothese, die aber schon sehr gut belegt war mit experimentellen Daten. Und dann ging es darum, diese Idee, Zeta-4 zu blockieren, um das Immunsystem zu aktivieren und die Tumorzellen eben zu killen, musste er ja Sponsoren finden, die zum Beispiel eine Phase-1-Studie initiieren. Das war extrem schwer, weil zu dieser Zeit waren Immuntherapien völlig verrufen, weil die alle nicht funktioniert hatten vorher. Und es kostet ja sehr viel Geld, so eine Studie. Aber dann, das war, glaube ich, dann war dann BMS tatsächlich, da gab es scheinbar eine Mitarbeiterin, die auch eine wissenschaftliche Ausbildung hatte, die sagte, wir müssen das versuchen. Und das war erstmal nur Ipilimumab. Sie wissen ja wahrscheinlich, Ipilimumab alleine ist gar nicht so der Knüller, ne? Aber trotzdem, es gab dann zum ersten Mal Patienten, die also länger überlebten. Und dann hat sich das ja durchgesetzt mit PD-1-Antikörpern und Nivo plus Ipi und andere Immuncheckpoint-Inhibitoren. Sie wissen, dass zunächst Patienten mit Hautkrebs davon profitiert haben, von den Immuncheckpoint-Inhibitoren. Das war auch eine ganz wunderbare Zeit, muss ich sagen, als man seinen Patienten etwas anbieten konnte, was wirksam war. Ne? Davor hatten wir wirklich nur Chemotherapie und das hat überhaupt nichts gebracht. Und wenn man Polychemotherapie gemacht hat, hat man den Patienten ruiniert. Die hatten Übelkeit, Erbrechen, alles Mögliche, null Überlebensbenefit. Und jetzt neue Therapien, die wirksam waren, wo die Toxizität zumindest deutlich besser war als diese Polychemotherapien. Das war wirklich eine sehr motivierende Zeit. Aber dieser Wissenschaftler hat letztendlich erzielt, dass eine wirksame Immuntherapie nicht nur für Hautkrebs, sondern für viele, viele Tumorentitäten jetzt etabliert werden konnte. Und sowas finde ich auch super motivierend, auch für die Forschung. Man wird ja nicht immer Nobelpreisträger, aber wenigstens, dass man beitragen kann, dass es weitergeht. Wir haben ja auch noch Luft nach oben. Ne? 50% unserer Patienten erreichen ein Langzeitüberleben. Es gibt immer noch die andere Hälfte, die das eben nicht tut. Es gibt noch ganz viel zu tun. Also solche Menschen motivieren mich zu arbeiten, motivieren mich, auch wenn es immer wieder mal frustig ist. Jim Allison hatte eine ganz schwere Phase, wurde alkoholkrank, hat seine Ehefrau verloren und so weiter. Und trotzdem, er hat immer weitergemacht, weil er wusste oder meinte zu wissen, meine Hypothese, die kann eine wirksame Therapie hervorbringen. Dann, ihr kennt bestimmt Dr. Mildred Scheel, die Deutsche Krebshilfe ins Leben gerufen hat. Das finde ich auch eine ganz faszinierende Frau. Ihre Vision war, das ist auch die Vision immer noch der Deutschen Krebshilfe, dass jeder Mitbürger, jeder Mensch in unserem Land die bestmögliche onkologische Therapie erhalten sollte. Das ist ja nun nicht so einfach, das wirklich allen Menschen zu ermöglichen. Sie selbst ist leider an einer Tumorerkrankung verstorben, aber sie hat was ins Leben gerufen, was jetzt immer noch lebt. Ne, auch das finde ich sehr, sehr motivierend. Und Patienten sind motivierend. Die meisten onkologischen Patienten sind unglaublich dankbar, auch wenn wir sie nicht retten können. Es ist unglaublich, wenn dann Patienten sagen, ich würde so schrecklich gern noch irgendetwas tun für die Menschen, die eine ähnliche Erkrankung haben. Also dann kommen so Sachen, bringt es ihnen etwas, wenn ich meine Leiche zur Verfügung stelle für Forschung? Da kommen eigentlich die Tränen, aber es ist irgendwie auch motivierend. Oder andere Dinge, gerne gebe ich auf ihrem Patiententag berichte ich über meine Krankengeschichte und dass ich eine Studie mitgemacht habe und so weiter. Sie möchten, die haben das große Bedürfnis, was Positives rüberzubringen, Hoffnung und so weiter, obwohl sie gar nicht so viel Kraft haben. Trotzdem, sie engagieren sich dafür. Und einfach Menschen, die sich engagieren, die finde ich einfach wahnsinnig motivierend.
Vielen Dank.
Ja, finde ich auch eine sehr inspirierende Art und Weise, so Motivation zu schöpfen.
Ein Beruf, wo Sie auch niemals fragen werden, warum mache ich das? Also
Ja,
selten.
sehr sinnerfüllend. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch eine letzte Rubrik, aus der wir Ihnen ein paar Fragen stellen würden. Und Sie können ganz spontan antworten, was Ihnen da einfach in den Kopf kommt.
Hautnah gefragt.
Würden Sie lieber ein Paper schreiben oder ein Paper lesen?
Das ist gut. Ich lese sehr gerne Papers zu brennenden Fragestellungen, die ich habe. Und wenn es auch noch gut geschrieben ist, bin ich völlig high. Ein Paper zu schreiben, finde ich dann wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich habe etwas gesehen, experimentell, translational oder einfach klinisch, was für viele Patienten und Ärzte wirklich relevant sein könnte. Macht es Spaß, diese Mission rüberzubringen. Das kann auch bei Vorträgen so sein, ne? Zum Beispiel, ich gehe einmal pro Jahr auf den ZNS-Metastasen-Kongress, das ist immer in den USA, und bringe da die Neuigkeiten nach Deutschland. Und dann diese Mission, ich zeige euch, was es alles jetzt schon gibt und was wir vielleicht auch übernehmen können. Das ist jetzt nicht eine Publikation, aber immer ein Vortrag. Das macht mir auch total Spaß, genau. Jetzt habe ich gar nicht mich entschieden, was mir mehr Spaß macht. Gell? Ich finde beides gut.
Ist auch okay. Die nächste Frage ist wahrscheinlich deutlich leichter oder, naja, nicht so wissenschaftlich. Kaffee oder Tee?
Leider Kaffee. Ich bin kein Teetrinker. Aber Kaffee soll nicht so ungesund sein, habe ich gehört. Ja.
Leben Sie lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Am besten hätte ich gerne natürlich beides. Ich lebe ja in Dresden, da hat man wirklich beides. Dresden ist eine Stadt mit sehr, sehr viel Kultur, Musik, Schauspiel, Oper und so weiter. Und es hat aber auch viel Natur, gleich um die Ecke sozusagen. Unser Klinikum liegt ganz in der Nähe von den Elbauen und dann das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz, das Zittauer Gebirge. Also, und da ist man auch ganz, ganz schnell. Also insofern bin ich echt privilegiert.
Früh planen oder spontan entscheiden?
Also ich bin eigentlich mehr so ein Planer in der Hoffnung, dass ich das Bestmögliche dann auch herausholen kann. Aber es gibt auch manchmal spontan Entscheidungen, die können auch sehr schön sein. Eben weil es spontan ist und habe ich auch schon erlebt. Aber ja, in der Regel versuche ich zu planen.
Wir sind hier natürlich in einem Podcast, aber wir fragen trotzdem mal, lieber Podcast oder Musik hören?
Ja, kommt drauf an, welche Musik. Wie heißt das? Heavy Metal oder so ähnlich?
Es darf Musik Ihrer Wahl sein.
Also im Podcast schon. Was sehr inspirierend ist, wenn man sich austauschen kann und so weiter. Das ist sehr spontan übrigens, genau. Musik kann auch wunderbar sein. Dresden zum Beispiel macht auch Aufführungen zum Beispiel aus der Semperoper nach draußen. Da sitzen dann draußen ganz viele Menschen, Sachsen und Nicht-Sachsen, ja, die das mitverfolgen, was da gerade in der Semperoper gegeben wird. Ja, wirklich ein wunderschönes Erlebnis und alle sind fasziniert und das ist auch was ganz Herrliches. Ja, Podcast, also Austausch ist sowieso, denke ich, sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich mich wieder nicht entschieden, gell?
Ist es okay, Musik zu sagen?
Okay.
Wir verstehen es.
Ja.
Und dann die letzte Frage.
Süß oder salzig?
Ja, ich esse sehr gerne Schokolade.
Auch verständlich.
Sehr verständlich. Ja, vielen Dank für Ihre ganzen ausführlichen Antworten. Es war super spannend für uns
Ja.
und wir freuen uns schon, unseren Hörerinnen und Hörern den Podcast zu präsentieren und bedanken uns nochmal vielmals für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse für dieses Thema, was ich sehr, sehr relevant finde. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht.